Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Jens Kühne, freiberuflich im Linux-Umfeld, bin allerdings auch im Microsoft-Umfeld tätig und da halt gerade was Schulungen angeht, eigentlich fast immer im Business-Umfeld. Und nachdem viele Leute gerade hier auch auf den Chemnitzer Linux-Tagen eher aus dem Consumer- oder Endkunden-Enthusiastenbereich kommen, habe ich mich entschlossen, mal einen kleinen Einblick zu geben in die verschiedenen Enterprise-Linux-Distributionen. Ich hatte erst überlegt, einen Vortrag zu halten, so was für Linux-Distributionen gibt es. Nun, naja, nachdem ich mal so die großen, so die ich im Kopf hatte, durchgezählt habe, habe ich einfach festgestellt, wenn ich dann jedes Mal nur drei Sätze pro Distribution sage, dann haben wir schon 2 Stunden voll. Und deswegen habe ich dann mir überlegt, okay, wie können wir das einschränken? Und da habe ich gesagt, naja, dann machen wir das Ganze eben in Richtung Enterprise. Ja, die erste Frage ist natürlich, für wen ist das? Enterprise Linux. Und wie viele Leute, wie schon auch in einem Eingang beschrieben, viele Leute sagen immer ja, also für Firmen. Klar, logisch, der Name Enterprise, im Englischen steht das für Unternehmen, ist aber von meiner Warte aus gar nicht so sehr der Fall, denn ich möchte mal eine kurze Umfrage machen. Wer hat ein System am Laufen, um das er sich nicht ständig kümmern möchte, dass er einmal installieren möchte und dann in der Ecke stehen haben und dann soll es laufen und ich möchte es nicht mehr anfassen. Wer betreibt so ein System? Okay. Wer betreibt ein System bei seinen Verwandten, Freunden und so weiter, die auf Linux umgestiegen sind, die vielleicht nicht in derselben Stadt wohnen, aber auf jeden Fall, dem man nicht ständig sagen kann, ja, das sieht jetzt anders aus, wir wollen jetzt das neueste Update einspielen. Wer wäre das denn so? Aha. Auch noch ein paar dazugekommen. Also insgesamt ist es halt so, für wen sind Enterprise-Distributionen? Klar für Firmen, aber warum setzen Firmen solche Enterprise-Distributionen ein? Erstens, weil für die einfach jede Minute, die jemand, ein Systemadministrator vor der Maschine sitzt, weil er irgendwas fixen muss, kostet die einfach Geld. Also sind Enterprise-Distributionen für Leute eben, die sich um die Systeme eigentlich kaum kümmern möchten. Dazu kommt es natürlich auch noch, dass Enterprise-Distributionen normalerweise zertifiziert sind. Das bedeutet, dass also entsprechend die Hardwarehersteller als auch irgendwelche Softwarehersteller überprüft haben, jawohl, diese Distribution funktioniert mit meinem Produkt. Ich habe es damals noch miterlebt bei Red Hat. Es war damals, Red Hat 9 war aktuell und es war ein ganz großer Run von Red Hat selber auf Originalpakete von Red Hat 6.2. Eigentlich relativ alte Fassung, aber die war halt zertifiziert von Oracle. Das war die erste Linux-Distribution, die jemals von Oracle zertifiziert wurde. Und dann hat Red Hat selber geguckt, wo kriegen wir noch diese Pakete her, damit wir die den Leuten verkaufen können, wenn die richtig viel Geld dafür zahlen, dass sie eine zertifizierte Plattform kriegen. Und sie hatten halt diese Pakete nicht mehr und haben dann echt ihre eigenen Lager durchsucht, wo kriegen wir sowas noch her. Also das sind eben die Geschichten, die beim Enterprise Linux auch dazukommen. Es wurde auch schon angesprochen, Preis. Ja, es gibt eine ganze Menge Linux-Distributionen, Enterprise-Distributionen, die Geld kosten. Es gibt aber auch eine ganze Menge, die kein Geld kosten. Das muss man natürlich dann gucken, je nachdem, was man haben möchte. Wie gesagt, von meiner Warte aus nicht nur für Enterprise oder nicht nur für Unternehmen, sondern auch für den Privat- oder den Endanwender kann das interessant sein. Wie gesagt, meine Eltern zum Beispiel, die wollen nicht, einmal im Halbjahr spätestens eine neue Linux-Variante haben mit einem neuen KDE, mit einem neuen OpenOffice. Die wollen eigentlich das genau so beibehalten, wie es jetzt eigentlich ist und daran eigentlich erstmal, in den nächsten mehreren Jahren nicht groß dran was ändern. Die wollen also eine stabile Plattform haben, an die nicht irgendwas rumgespielt wird, die einfach stabil läuft. Deswegen fallen da auch so Sachen zum Beispiel wie Fedora raus. Also ich selber bin ja auch beim Fedora-Projekt mit involviert. Ich selber spreche hier allerdings jetzt nicht im Namen von Fedora, also ich stehe hier als Privatperson sozusagen oder als Einzelunternehmer, nicht als Fedora-Ambassador oder Fedora-Mitglied im Fedora-Team, weil Fedora ist einfach der falsche Ansatz. Naja, wie bei Fedora oder auch bei OpenSUSE oder Gentoo oder wie sie alle heißen. Ja, da hat man immer schön die neuesten, tollsten Sachen drin. Klar, auf meinem eigenen Laptop hier wird mir nie was anderes draufkommen. Da will ich immer, sobald KDE 4 rauskommt, will ich natürlich auch mit KDE 4 rumspielen. Und wenn irgendwelche neuen Virtualisierungsfunktionen reinkommen, dann möchte ich die sofort auf meinem Laptop haben und ausprobieren können. Das ist aber eben nicht die Zielgruppe. Bei Enterprise-Distribution geht es eben nicht darum, das tollste, neueste, schönste zu haben, sondern vor allem eine stabile Plattform zu haben. Und deswegen auch gleich hier, was bedeutet eben dieses Enterprise Linux? Was waren für mich so die Auswahlkriterien? Das eine erstmal ist kommerzieller Support verfügbar? Das ist natürlich für Firmen sehr wichtig, war für mich aber hier nicht das Ausschlusskriterium. Also ich habe jetzt nicht gesagt, es muss Geld kosten, sonst nehme ich es nicht mit auf, sondern es ist erstmal natürlich gut, wenn man gerade als Unternehmen, wenn man ein Problem hat, kann man irgendjemanden schütteln und am Kragen packen und schütteln und sagen, hey, ich habe da ein Problem, fix mir das jetzt. Irgendwann wird irgendjemand einen Bug finden, den man meistens dann doch selber nicht fixen kann. Klar, wenn man natürlich Entwickler ist, ist es eine andere Geschichte, aber die meisten Leute sind halt kein Entwickler. Und dann kann man natürlich weiterhin bei den Community-Betriebssystemen kann man natürlich dann entsprechend sagen, ja okay, ich gehe dann in die Mail-Liste und sage, hey, ich habe da ein Problem und dann hilft mir irgendwann mal einer, vielleicht, wenn ich Glück habe und wenn ich die Leute kenne oder nicht. Ja, bei Enterprise-Distribution geht es nicht. Ich meine, wenn die Firma jetzt gerade steht, weil da eben irgendein Bug aufgetaucht ist, dann kann das, da reden wir jetzt hier nicht für Hunderte von Euro pro Minute, sondern teilweise auch von Tausenden Euro pro Minute. Und dann wird es auf einmal richtig teuer und da muss man natürlich jemanden haben, mit dem man eben also auch entsprechende Verträge abschließen kann. Gehört natürlich auch zum Enterprise Linux mit dazu. Ist aber von meiner Warte aus nicht das unbedingte Ausschlusskriterium. Für mich sind andere Sachen für eine Enterprise-Distribution viel wichtiger, und zwar die langen Laufzeiten. Bedeutet, ich möchte das jetzt installieren und möchte nicht in einem Jahr oder in eineinhalb Jahren oder in zwei Jahren ein Update machen müssen auf eine neuere Fassung, sondern ich möchte das jetzt installieren und einen möglichst langen Zeitraum betreiben können, ohne dass ich unbedingt sofort immer irgendwelche Updates einspielen muss. Updates für mich sind immer Feature-Updates, keine Security-Bug-Fixes. Security-Bug-Fixes, ganz klar, es wird nicht möglich sein, oder man muss natürlich Sicherheitslöcher stopfen. Ganz klar. Ich meine, klar, ich kann natürlich auch irgendeine Distribution nehmen, die einmal installieren und dann keine Sicherheitsupdates einspielen. Ich weiß nicht, wer macht das denn? Wer installiert irgendeine Distribution und lässt sie dann jahrelang liegen? Ah, okay, einer traut sich. Also es sind mehr, da bin ich mir ziemlich sicher. Die wenigsten trauen sich nur. Ich höre es dann immer wieder, auch in Firmenumfeldern. Ja, das läuft ja, warum soll man da was einspielen? Ja, auf die Frage, ja, Sicherheit kommt immer, ja, wir haben noch eine Firewall. Ganz tolle Geschichte, vor allem weil Firewall ja auch niemals, da kommt man niemals durch, das ist ja auch absolut sicher. Das haben dann auch ganz viele, auch gerade in der Microsoft-Welt, so nach und nach lernen die das auch. Ich hatte dann gerade bei den, als diese großen Microsoft-Firma rumgingen, so Blaster und wie sie alle hießen, ich hatte immer irgendwie auch kein echtes Mitleid, weil Sicherheitsupdates sind wichtig. Also wer keine Sicherheitsupdates einspielt, der darf sich nicht wundern, wenn dann sein System geknackt wird. Lange Laufzeiten bedeuten für mich also entsprechend, ich möchte es jetzt einmal installieren und möchte dann immer nur noch Sicherheitsupdates oder in den meisten Fällen werden zu den Sicherheitsupdates auch noch sehr limitiert auch noch Feature-Updates oder Bugfixes eingespielt. Aber insgesamt möchte ich also über die lange Laufzeit, wir reden hier normalerweise von 3 bis 7 Jahren, möchte ich eigentlich nicht das System nochmal wirklich anfassen müssen. Sicherheitsupdates, klar, müssen eingespielt werden, vielleicht auch mal ein Bugfix. Meistens muss man dann irgendwann nochmal während dieser Laufzeit, gerade in den ersten 2, 3 Jahren, nochmal ein paar Treiber nachinstallieren. So ein typischer Fall, als SATA rauskam, waren viele Enterprise-Distributionen einfach, mussten dann eben einfach diese SATA-Treiber nachinstalliert werden, sonst hätte man die aktuelle Fassung von den jeweiligen Enterprise-Distributionen nicht auf einen normalen PC draufgekriegt. Weil die hatte halt SATA und die SATA-Unterstützung war dann noch nicht so richtig in Ordnung. Das ist also für mich lange Laufzeit. Sicherheitsupdates werden eingespielt, Sicherheitsupdates sind verfügbar, aber trotzdem keine großen Versionssprünge. Das hat dann auch immer wieder, gibt dann immer wieder kuriose Fragen, weil nämlich dann gerade zum Beispiel /9 Red Hat 4, also die Fassung, die jetzt gerade in die alten Fassungen sind, da war es dann immer so, ja, ich brauche PHP 5. Enterprise-Distribution, aber ich brauche ein PHP 5. Naja, als diese Enterprise-Distribution rauskam, da gab es noch kein PHP 5 oder da war PHP 5 noch nicht stabil. Und jetzt auf einmal zu verlangen, Moment mal, ich brauche aber jetzt PHP 5, das war dann halt immer ein Problem. Das gehört natürlich auch zur langen Laufzeit mit dazu. Also Enterprise-Distribution mit KDE 4.0 ist halt einfach nicht, weil, naja, also die KDE-Jungs sagen auch selber, naja, also so richtig vollständig und stabil ist es ja auch noch nicht. Da fehlen ja auch noch ein paar Sachen. Und es gehört also entsprechend auch mit dazu, dass man natürlich dann auch bei Enterprise-Distributionen damit leben muss, dass dann auch mal eine Fassung älter ist. Also auch gerade neue Kernel. Kernel, bei Enterprise-Distributionen sind wir meistens so bei 2.6.16, 2.6.18, so in dem Bereich. Da ist noch nichts irgendwie mit 20er-Nummern. Also das ist alles viel zu neu und viel zu frisch. Und dann gehört dazu auch noch feste Versionen, die da auch mit dazu gehören. Also ich habe dann zum Beispiel ein Apache, sagen wir mal 2.0.8. Welche Nummer ist jetzt eigentlich egal, aber da wird dann eben 2.0.8, dann wird die Apache weiterentwickelt, dann gibt es 2.0.9, da gibt es ein neues Feature ABC, 2.0.10 gibt es dann auch nochmal eine neue Funktionalität und da hat sich auch was am Konfigurationsdatei geändert, die muss jetzt ein bisschen anders da aussehen und dann gibt es dann 2.6.12 und bei 2.6.12 wurde jetzt endlich ein mal eingespielt, da wurde festgestellt, oh, wir haben da diesen kleinen Bug und den haben wir dann gefixt, der wurde dann bei 2.6.12 gefixt. Ja, es ist natürlich so, wir wollen ja feste Versionen haben. Also wir wollen ja nicht uns darum kümmern müssen. Das bedeutet, wir wollen eigentlich auch keine neuen Features drin haben. Denn jedes neue Feature ist natürlich auch ein neuer Angriffspunkt, eine neue Möglichkeit, dass irgendwo ein Fehler reingekommen ist, eine Instabilität reingekommen ist. Das wollen wir eigentlich nicht. Und deswegen müssen bei Enterprise Linux Distributionen feste Versionen vorhanden sein. Das bedeutet, wir bleiben beim Apache 2.0.8. Der 2.0.8er Apache hat jetzt eben diesen Sicherheitsbug, der wurde in 2.6.12 gefixt. Und was dann gemacht werden muss, ist einfach nur diese Änderung, die diesen Fehler behebt, entsprechend rückwärts portiert werden, entsprechend auf die 2.0.8er Fassung, die eben bei der Distribution mitgeliefert wurde. Es sind also am Ende nur Sicherheitsupdates, die zurückportiert werden. Das sind sogenannte Backports. Eine der wichtigsten Sachen bei einer Enterprise-Distribution und für mich so ein bisschen das K.O.-Kriterium überhaupt, um eine Enterprise-Distribution zu erkennen. Das ist zum Beispiel auch so ein Fall, warum viele Distributionen hier einfach rausfallen. So Sachen wie OpenSUSE, auch Fedora auch die, was haben wir noch so, Gentoo und wie sie alle heißen. Da gibt es dann einfach eine neue Fassung. Die Upstream, also die entsprechenden Entwickler vom Apache, haben eine neue Fassung rausgebracht, dann wird diese neue Fassung eingespielt. Fertig. Im Normalfall passiert dir da auch nichts. Im Normalfall. Und um aber diese Überprüfung entsprechend festlaufen zu lassen, dass da entsprechend dieser Version eben festbleiben, dafür brauchen wir dann entsprechend diese Backports und muss man diese Backports entsprechend einfach unterstützen. Problem ist, es ist natürlich eine wahnsinnige Arbeit. Wenn man sich überlegt, ich komme gleich noch zu den größten, wichtigsten, 5 oder 7 Jahre lang, das muss man sich überlegen, 7 Jahre lang, das war 2000. Ja, da waren wir beim 2.4er Kernel, da hat man noch keinen 2.6er Kernel. Der muss heute noch mit Security Fixes versorgt werden. Und auch die ganzen KDE-Programme, muss ich jetzt überlegen, das war noch, war es schon KDE 3.0? Aber es ist auf jeden Fall, es sind halt einfach ewig alte Versionen, die heute noch gepflegt werden müssen, einfach weil sie eben im Unternehmen eingesetzt werden und dann auch entsprechend gefixt werden. Also der Aufwand, der Arbeitsaufwand dafür ist relativ groß. Ja, was habe ich dann so für Distributionen hier entsprechend rausgesucht? Zum einen die Debian-Schiene. Ich habe versucht, immer eine Hauptdistribution zu finden. Und gerade Debian ist so eine Distribution, die halt wahnsinnig häufig verwendet wird, um darauf aufbauend entsprechend irgendwelche anderen Sachen aufzubauen. Also Debian ist so die Distribution, die meisten Klone oder die meisten Forks, die meisten Unterdistributionen entsprechend erzeugt hat. Ich habe hier auch gar nicht alle hingeschrieben. Also eigentlich müsste da hinten in der Univention noch ... kommen. Ich weiß, da gibt es noch ganz viele mehr Debian-basierte Linux-Distributionen. Die bekannteste in Zwischenzeit ist neben Debian selber ist Ubuntu. Wobei inzwischen schon fast bekannter ist als Debian. Einfach genug Marketing gemacht und geschicktes Marketing gemacht. Dann eben hier Univention, weil sie relativ groß sind, gerade in Deutschland. Es gibt aber noch eine ganze Menge mehr. Debian-Klone, die eben mit kommerziellen Support angeboten werden, wobei inzwischen halt auch Debian selber mit Support verfügbar ist. Also ich weiß zum Beispiel, HP gibt zum Beispiel auf den HP-Maschinen kann man dort auch entsprechend Support für Debian dazu kaufen. Ja, und dann Slash, also die SUSE Linux Enterprise Fassung von Novell als Variante vom OpenSUSE. Das OpenSUSE hat dann ein ähnliches ähnliche Funktion wie bei Red Hat das Fedora. Ist also entsprechend bei beiden. Das ist also die Endanwenderfassung. Die wird dann regelmäßig in Abständen normalerweise so zwischen 1,5 und 2 Jahren wird dann gesagt, so, wir nehmen jetzt diese Fassung und stabilisieren die noch, prüfen die noch 3-mal extra durch, gucken, bauen vielleicht nochmal besondere Feature ein, die eben im Enterprise-Umfeld wichtig sind und geben es dann entsprechend raus. Und dann zum Schluss hier auch entsprechend noch Red Hat als ja wahrscheinlich die größte kommerzielle Linux-Firma und den entsprechenden Klon dazu, das ist CentOS. Red Hat hat im Gegensatz zu SUSE den Source komplett offengelegt. Bedeutet man, die ganzen RPMs, die Red Hat verwendet hat, um Red Hat zu bauen, sind als Source-RPM im Netz verfügbar und CentOS hat ihn einfach genommen, das Trademark von Red Hat rausgeschmissen, also ist jetzt die ganzen Red Hat-Logos und so weiter rausgeschmissen und baut daraus CentOS. CentOS und Debian und Ubuntu sind natürlich auch vorne im Linux Live entsprechend vertreten. Gerade wenn man hier aus der Tür rausgeht, geht man eigentlich so den Distributionsgang entlang. Ja, was haben wir mit Debian? Debian ist so relativ weit verbreitet, wird auch viel eingesetzt. Man sieht zum Beispiel auch, wo es häufig eingesetzt wird, sind Root-Server. Das ist auch da, wo ein normaler Nicht-Firmenkunde mit Enterprise-Distributionen häufig in Berührung oder meiner Meinung nach in Berührung kommen sollte. Denn gerade bei so einem Root-Server, da möchte man den ja einmal einrichten und nicht die ganze Zeit entsprechend wieder aktualisieren. Da bietet sich häufig Debian an, weil Debian bei vielen Root-Servern einfach verfügbar ist. Was halt entsprechend bei den kommerziellen oder bei vielen anderen Linux-Distributionen, die meiner Meinung nach in den Enterprise-Umfeld gehören, einfach nicht möglich ist. Also die wenigsten Root-Server, die man so für kleines Geld kriegt, da ist ein Red Hat-Server dabei, schon allein, weil die Red Hat-Lizenz fast so viel kostet, wie die Jahresgebühren für diesen Server. Ja, gleich eine Frage. Achso, Root-Server. Root-Server ist ein Server, also so ein Miet-Server, den man sich entsprechend bei irgendeinem Provider anmietet, wenn man also seinen eigenen Server managen möchte, der im Netz steht. Also so bekannt sind zum Beispiel Strato 1&1, Hetzner, das sind so die bekannten und großen. Es gibt natürlich dann noch viele kleinere. Und da kriegt man dann so zwischen 30 und 80 Euro oder 100 Euro im Monat kann man sich dann einen Server mieten und dementsprechend dann auch selber verwalten. Das Ganze gibt es dann meistens auch noch im Managed-Bereich. Das ist also, man die Firma, die es entsprechend zur Verfügung stellt, dann den da entsprechend konfiguriert, dass man zwar diesen Server hat, viele wollen eben halt so ihre Erfahrungen mit Linux sammeln und Linux im Netz kann man natürlich hinter irgendeiner DSL-Leitung mit einer dynamischen IP-Adresse machen, aber so richtig arbeiten kann man damit nicht. Weil man kriegt halt, gerade wenn man bei der Telekom ist, kriegt man halt alle 24 Stunden eine neue IP. Das stört dann schon ziemlich und da wird halt eben dieser Root-Server sehr, sehr häufig verwendet. Ich zum Beispiel habe also auch einen Root-Server Also das ist, wie gesagt, das ist der Begriff Root-Server. Bei Debian ist es so, da ist der Update-Zyklus sehr sporadisch. Die Updates gibt es immer eine Version lang plus ein Jahr. Also es ist jetzt gerade vor ziemlich genau einem Jahr ist die aktuelle Debian-Fassung rausgekommen. Und jetzt wurde also die alte Fassung wurde jetzt entsprechend oder wird jetzt demnächst eingestellt. Ich glaube Ende März wird jetzt entsprechend die Debian-Fassung, die vor einem Jahr ausgetauscht wurde, fällt jetzt entsprechend aus den Security-Updates raus. Auch hier sieht man dann entsprechend, Enterprise-Distributionen müssen nicht unbedingt Geld kosten. Viele Leute sagen immer, Enterprise ist gleich Geld kosten. Das sehe ich nicht so. Debian ist ganz klar vollständig frei. Obwohl man kann trotzdem aber entsprechend Sicherheitsupdates bekommen. Selbes gilt natürlich auch für Ubuntu. Ubuntu hat eben auch noch diese LST-Fassung, wobei bei der Ubuntu-LST-Fassung die machen da eine Unterscheidung zwischen Desktop und Server, wobei ich rumgeguckt habe, ich habe keine Liste gefunden, welche Pakete jetzt als Server deklariert sind und welche als Desktop deklariert sind. Das ist bei Ubuntu, habe ich mal rumgeguckt, ich habe nichts wirklich gefunden, wo genau festgelegt ist, so eine Liste von Paketen, die werden jetzt wirklich 5 Jahre lang supportet. Da ist in die Supportzeiten 3 Jahre für einen Desktop und 5 Jahre für einen Server. Also die haben eben auch entsprechend diese Longtime-Support-Fassung, einfach weil sie eben auch Ubuntu ein bisschen weiter in den Enterprise-Markt vordringen möchte. Es ist halt einfach so, im Endkundenmarkt mit dem, ich sag mal, einem normalen Benutzer, da verdient man kein Geld. Richtig Geld verdient man halt, wenn es eben um Firmen geht, mit Supportverträgen, da kommt dann auch richtig Geld rein. Und da möchte natürlich Ubuntu auch ein bisschen was von abhaben und hat eben entsprechend dieses Ubuntu LTS Longtime-Support entsprechend erzeugt. Sowohl Debian als auch Ubuntu LTS ist vollständig frei. Es gibt dann noch, hier habe ich jetzt noch einen zusätzlichen eingetragen, nämlich Univention. Univention ist ein Debian-basierter Server, die allerdings sehr viel zusätzliche Sachen machen. Da gibt es also dann auch noch ein Web-Interface dazu. Die haben dann, die haben eine sehr schöne LDAP-Integration. Da ist also eine ganze Menge Zusatzfunktionalitäten drin. Deswegen habe ich die auch rausgenommen. Es gibt dann noch, wie zum Beispiel den Open OS. Das ist auch eine Debian-Fassung. Nur bei dieser Debian-Fassung hat man einfach, das ist einfach ein Debian, da ist keine zusätzlichen Funktionalitäten drin. Es ist halt einfach Debian irgendwie selber zusammengebaut. Aber ich habe da mal auf der Webseite geguckt, mal rauszukriegen. Sie sagen immer, ja, lang Support, aber es steht nicht drin, wie lang kriege ich denn jetzt meine Security-Updates. Insgesamt ist das auch so ein bisschen das Problem. Auf manchen kommerziellen Webseiten ist es echt schwierig, dann auch rauszufinden, wie lange unterstützen die denn jetzt ein. Also diesen Lifecycle, wie lange entsprechend eine Distribution unterstützt wird, ist bei einigen Herstellern wirklich tief auf der Webseite vergraben und man findet es kaum. Insgesamt muss man natürlich sagen, bei Debian hat so ein bisschen den Ruf, sagen wir mal so, nicht einsteigerfreundliche Distribution zu sein. Da muss ich sagen, das sehe ich nicht ganz so. Ubuntu hat es eben lange gezeigt, dass man das Ganze schön grafisch machen kann. Wobei, wenn man sich anschaut, vieles von dem, was Ubuntu gemacht hat, kommt halt einfach aus Debian. Aber sie haben halt einfach entsprechend den Debian-Server einfach entsprechend erweitert oder beziehungsweise auch schon Fassungen genommen, die bei Debian einfach noch gar nicht stabil waren und haben die entsprechend einfach eingebaut. Einen großen Vorteil, den ich sehe bei Debian, ist einfach das Paketmanagement. Ich habe meiner Meinung nach ist Debian immer noch das beste Paketmanagement, was es gibt. Es ist nicht so ganz einfach zu verstehen. Es hat aber einige Vorteile, gerade was im Enterprise-Umfeld angeht, wo ich nämlich sagen kann, ich möchte bitte diese Fassung halten. Ich möchte dafür sorgen, dass diese eine Fassung nicht weiter verändert wird. Ich kann sie also auf Hold setzen, was viele Distributionen so nicht können im Enterprise-Umfeld. Problem bei Debian ist, gerade bei Debian, bei Ubuntu ist es nicht ganz so schlimm, aber ähnliche Probleme auch dort, ist einfach, Debian sagt, wir fließen jetzt unseren Kernel natürlich auch mit. Und da habe ich also schon echte Probleme gehabt, weil ich im Firmenumfeld reingekommen bin und da hieß es so, wir wollen jetzt die aktuelle, stabile Debian-Fassung benutzen. Nur leider wird die auf dem Server nicht unterstützt. Dieses Problem hat Debian auch entsprechend jetzt erkannt und hat jetzt gerade Edge and a Half entwickelt. Also sind jetzt gerade dabei, obwohl Edge noch als stabil ist, wollen sie jetzt einen neuen Kernel reinbringen, einfach nur um eben die Treiber-Situation zu verbessern, weil es bringt mir jetzt nichts, wenn ich jetzt eine stabile Fassung habe, sie funktioniert nicht auf meiner neuen Hardware, weil die halt der Treiber fehlt. Also das ist etwas, was die meisten kommerziellen Distributionen auch machen. Die sagen halt immer wie regelmäßig, okay, wir haben zwar jetzt unseren festen Kernel, aber den Treiber und den Treiber und den Treiber, den brauchen wir da jetzt wirklich drin, weil der ist wichtig. Wie gesagt, ich hatte damals das Problem, das war einfach eine Maschine mit SATA-Festplatten und einfach in dem damaligen aktuellen Debian war einfach keine SATA-Treiber drin, beziehungsweise die SATA-Treiber haben diesen Controller nicht unterstützt. Und diese Geschichte ist also entsprechend jetzt auch bei Debian gerade in der Mache. Klar, Debian und Ubuntu LTS ist die Fassung selber erstmal frei. Es gibt dann kommerziellen Support dazu. Bei Univention ist es so, den muss man erstmal kaufen. Es gibt zwar auch so eine Testfassung, kriegt man aber dann keine Security-Updates. Und sorry, eine Linux-Distribution ohne Sicherheits-Updates ist einfach für die Füße. Also das ist, dann möchte ich es auch nicht einsetzen. Wir haben dann noch SLES, SUSE Linux Enterprise Server. das, was man also entsprechend aus dem OpenSUSE genommen hat, was Norvel entsprechend aus dem OpenSUSE rausgenommen hat, das Ganze wie eben stabilisiert hat. Im Gegensatz zu den meisten anderen Distributionen ist bei Celeste deutlich mehr noch drin oder andere Sachen drin als im OpenSUSE. Bei Celeste zum Beispiel ist schon im Jest auf einmal eine LDAP-Server-Integration mit drin, dass ich also entsprechend einen LDAP-Server sehr einfach administrieren kann. Auch eine Zertifizierungsstelle ist hier innerhalb von Jest integriert. Ich kann also entsprechend das Ganze zusammenklicken. Celeste garantiert 5 Jahre lang Updates. Ich kriege also 5 Jahre lang meine Sicherheitsupdates. Achtung, wenn ihr auf die Webseite geht, da steht auch noch was noch von einem Plus 2. Finde ich etwas verwirrend, weil dieses Plus 2 ist irgendwie ein Free Updates oder irgendwie sowas. Bedeutet nichts anderes als 2 Jahre lang, nachdem der Update ausgelaufen sind, kriegt man auch noch die, oder kann man noch die Updates bekommen. Also die alten Updates, man kriegt keine neuen mehr. Also deswegen nicht verwirren lassen, weil auf der Novel-Webseite steht es mit 5 plus 2, aber dieses plus 2 bringt einem nichts, weil ich kriege halt 2 Jahre lang, nachdem es keine Sicherheitsupdates mehr gibt, kann ich mir die alten noch runterladen. Das hilft einem nicht wirklich. Kommerzieller Support ist verfügbar. Großer Vorteil bei Celeste ist einfach Jest. Gerade für die Leute, die von Windows kommen, ist es halt, die sind es halt ein bisschen gewohnt. So, wir haben ein zentrales Administrationstool und da kann ich mir alles einstellen. Also etwas, was viele, ich sag mal, Hardcore-Linux-Leute einfach mit Schrecken erfüllt, weil einfach das Jest einfach so gebaut ist, dass es nicht auf den VI-Nutzer, mögen jetzt die Emacs-Leute verzeihen, aber ich sehe jetzt uns die Emacs und die VI-User hier im selben Boot, also die Leute, die einfach auf der Kommandozeile irgendwelche Textdateien editieren wollen, auf die wird einfach keine oder kaum Rücksicht genommen. Typischer Fall ist zum Beispiel beim Apache. Der Apache ist unterteilt, ich weiß gar nicht, ich glaube in 15 verschiedene Konfigurationsdateien. Und viele davon darf man nicht editieren, weil wenn man die editiert, kann ich sie danach nicht mehr mit dem Jest verändern. Also das ist gerade für Unix-Fortgeschrittene oder für Linux-Fortgeschrittene, die also gerne auf der Kommandozeile arbeiten, hat das hier seine Nachteile. Aber einfach für den Windows-Umsteiger, der eben das Ganze schön klicken möchte, sind einfach entsprechend die Sachen relativ einfach. Die andere Geschichte, die bei SUSE mir aufgefallen ist, dass SUSE immer versucht, relativ schnell Produkte auf den Markt zu bringen. Typischer Fall ist Virtualisierung. SUSE war die erste Enterprise-Distribution mit Virtualisierung, wobei man ehrlich gesagt sagen muss, erst mit dem Service Pack 1, also die bringen halt dann Service Packs raus, und erst mit Service Pack 1 wurde diese Virtualisierung wirklich benutzbar. Kam übrigens dann ungefähr zur selben Zeit raus, wo dann auch Red Hat gesagt, so, jetzt ist Virtualisierung fertig, jetzt kann man sie entsprechend verwenden, weil vorher war sie also wirklich nur mit Zähneknirschen in der Enterprise-Umgebung wirklich zu benutzen. Einfach weil einige Features einfach gefehlt haben. Ja, und dann haben wir doch entsprechend Red Hat, die Distribution, auf der ich eigentlich relativ viel arbeite. Red Hat als ja wahrscheinlich somit der größte kommerzielle Linux-Anbieter, der ausschließlich Linux anbietet. Ja, hier gibt es 7 Jahre Updates, wobei es war mal früher 5 Jahre, das wurde dann verlängert auf 7 Jahre, einfach weil die Version 2.1, die erste Red Hat Enterprise Linux-Fassung, einfach entsprechend nicht aus dem Support rauslaufen sollte. Das war vor 2 Jahren, ich warte eigentlich schon die ganze Zeit, irgendwann kommt dann noch aus der 7, wird dann nochmal was länger, einfach weil wenn genug Kunden da sind, die sagen, wir wollen aber die alte Version, dass sie weiter supportet wird, dann wird das Red Hat mit Sicherheit anbieten. Red Hat kostet natürlich auch Geld, ist natürlich auch kommerzieller Support verfügbar. Red Hat macht aber etwas, was SUSE zum Beispiel bzw. Novel nicht macht. Die haben nämlich entsprechend den gesamten Open Source, also den gesamten Source Code ihrer Distribution entsprechend offengelegt. Deswegen gibt es mehrere Nachbauten. Der bekannteste ist CentOS. Es gibt noch ein paar andere, Scientific Linux zum Beispiel. Und was die einfach machen, ist, die nehmen den Source Code vom Red Hat Enterprise Linux und auch die Sicherheitsupdates dann rauskommen und kompilieren sie neu und veröffentlichen sie einfach. Der Endeffekt davon ist einfach, dass CentOS genauso 7 Jahre lang seine Sicherheitsupdates anbieten kann, einfach weil sie gucken nochmal drüber, klar, aber die eigentliche Arbeit macht halt entsprechend Red Hat. Und das ist ja auch in Ordnung, da hat auch Red Hat gar nicht so sehr was dagegen. Ich werde da immer wieder angesprochen, weil ich ja eben auch für Red Hat öfters arbeite als Trainer. Ja, wie sieht es denn aus? Hasst Red Hat nicht CentOS? Da ist es halt wirklich so, Jein. Also erstens, die normalen Zentos-Benutzer sind die Benutzer, die eben kein Geld ausgeben möchten, denn Zentos ist frei verfügbar. Es gibt zwar jetzt auch so die ersten Versuche, die ersten Ansätze, kommerziellen Support für Zentos anzubieten. Ich habe hier trotzdem aber im Moment mal nicht hingeschrieben. Also für Zentos ist eigentlich kein kommerzieller Support gedacht oder verfügbar. Und es ist halt natürlich schon für Red Hat so klar, ist natürlich eine Konkurrenz. Aber die normalen Zentos-Benutzer sind die Leute, die eben kein Geld ausgeben wollen. Und dann damit eigentlich auch keinen Verlust für Red Hat, weil die hätten sich eh kein Red Hat benutzt. Die hätten dann wahrscheinlich eher ein Ubuntu gehabt. Und ich kenne da so eine ganze Menge Firmen, die haben mit CentOS angefangen, weil sie gesagt haben, naja, Linux muss ja kostenlos sein. Irgendwann haben sie festgestellt, naja, so einen Support hätten wir schon gern und jemanden, den wir schütteln können, wenn irgendwelche wichtigen Maschinen ausfallen. Und da hat dann entsprechend CentOS, haben sie mit CentOS angefangen. Irgendwann haben sie festgestellt, oh ja, aber die jetzt Maschine und die mit Oracle, die ist jetzt aber wichtig, da sind wichtige Daten drauf, da brauchen wir jetzt jemanden und haben dann entsprechend Red Hat installiert. Und müssen sich nicht damit erst umgewöhnen und haben trotzdem eine zertifizierte Plattform. Ja? Red am besten mit den CentOS-Jungs draußen am Stand. Also ich kann dir sagen, so was ich gesehen habe, so zwischen 1 und 5 Tagen. Je nachdem. Also es ist natürlich ein bisschen Verzögerung drin, weil Red Hat die natürlich erst veröffentlichen müssen. Die müssen die kompilieren, die gucken auch nach, dass sie eigentlich in Ordnung sind. Sie sind aber meistens wirklich in einem relativ engen Zeitfenster, sind sie auch fertig. Also es ist, man sieht es auch, das Einzige, was ein bisschen länger dauert, sind die Quarterly-Updates. Also genauso wie SUSE ist es bei Red Hat auch. Die sagen halt, naja, immer wieder gibt es halt mal eine neuere Fassung. Früher hießen sie Quarterly-Updates, in SUSE heißt sie dann eben 5.0, 5.1. Die brauchen immer ein bisschen länger, weil es einfach dann die ganzen Updates auf einmal zusammengebündelt sind. Also Sicherheitsupdates gibt es immer sofort, aber wenn eben so Feature-Updates, eben wie ich zum Beispiel gesagt habe, neue Treiber im Kernel und solche Geschichten, die werden dann entsprechend zusammengefasst und dann in einem Ruck rausgerutscht. Da kann es manchmal einen Moment länger dauern, bis die entsprechend verfügbar sind, aber Sicherheitsupdates geht eigentlich sehr schnell. Ja, Red Hat, klar, kostet natürlich auch Geld. Wer sich das Geld nicht ausgeben möchte, kann dann eben entsprechend CentOS verwenden. Etwas, was auch eben meiner Meinung nach ein Minuspunkt für SLES ist, weil ich habe halt keine Möglichkeit, mir SLES wirklich eben, die geben ihren Source Code nicht raus. Selbst bezahlende Kunden müssen explizit nachfragen, wenn sie den Source Code von einem, die Source RPMs von SUSE bekommen wollen. Und bei Red Hat ist es einfach so, jeder kann die sich vom FTP-Server entsprechend runterladen. Ja, das sind meiner Meinung nach so die großen Enterprise-Distributionen. Ich hatte mir auch noch angefangen, irgendwelche Preise zu vergleichen, weil eben viele Leute sagen, Enterprise Linux ist Geld. Diese Geschichten habe ich einfach hier unterlassen, einfach weil dann einfach die Preisspannen so unterschiedlich sind. Sie fangen alle so ungefähr bei 250 Euro an. Das sind dann meistens die Fassungen, ja, da kriegt man dann die normale Fassung, meistens dann mit ganz wenig oder ohne Support, dass man so nur die Sicherheitsupdates kriegt. Naja, und die Preise nach oben sind eh immer offen. Also da kann man natürlich, wenn man 24 Stunden rund um die Uhr, Reaktionszeit eine Stunde, kann man auch richtig Geld pro Maschine ausgeben. Das ist klar. Aber ich gehe mal eher von aus, es hat ja keiner eine Million übrig, nur um irgendeine Maschine für ein Jahr lang oder für 2 Jahre mit Support zu versehen. Darüber reden wir hier nicht. Deswegen habe ich mich hier vor allem eben auch, wollte ich hier in diesem Vortrag entsprechend zeigen, was es denn so an Enterprise-Distributionen gibt und was für mich eine Enterprise-Distribution ausmacht. Für den normalen Anwender, der jetzt also nicht sagt, ich arbeite in einer Firma, kann es trotzdem interessant sein. Gerade Debian und CentOS wären dann so hier die für den, ich sag mal, Normalanwender, der sich eben einfach sagt, ich möchte jetzt entsprechend eine Software installieren und möchte mich entsprechend nicht mehr eine Zeit lang nicht mehr darum kümmern müssen. Sicherheitsupdates sollen möglichst einfach oder vollkommen automatisch installiert werden. Ich selber habe also eine Maschine, die läuft, die eine läuft unter Debian, die andere läuft unter CentOS. Die werden seit 4 Jahren, glaube ich, werden sie automatisch aktualisiert. Da werden also automatisch einmal in der Nacht die Sicherheitsupdates eingespielt. Und bei keinem von beiden hatte ich bis jetzt irgendwelche Probleme, dass dann am nächsten Morgen irgendwas nicht funktioniert hätte. Also es ist halt eben auch etwas, was bei einer Enterprise-Distribution einfach laufen muss, wo man auch gemerkt hat, das ist nicht so ganz einfach, wie es klingt im ersten Moment. Ubuntu hat in den ersten Fassungen von ihrem LST auch ein-, zweimal ein sicher oder ein Update eingespielt oder einspielt oder veröffentlicht, wo dann eben auf einmal irgendwas dann schiefgelaufen ist. Das ist wirklich nicht so ganz einfach, wie es klingt. Debian und auch CentOS sind so die zwei, beziehungsweise Ubuntu beim Debian mit dazu, sind so die zwei beziehungsweise drei Fassungen, die eben kostenlos sind, aber trotzdem Enterprise-Ansprüchen genügen. Jedenfalls meiner Meinung. Ja, das war dann auch soweit mein Vortrag. Gibt es irgendwelche Fragen noch? Dann würde ich sagen, wir haben hier ein Mikrofon. So.
Ja, wir können, weil wir leider nur ein Mikrofon haben, damit nicht durch die Reihen gehen. Deshalb werde ich die Fragen wiederholen, damit Sie alle auch verstehen.
Geht nicht, oder?
Achso, okay. Ja, erste Wortmeldung, bitte.
Ich will aber die Frage sowieso noch. Also die Frage war, warum Ubuntu statt Debian? Ja, vereinfacht gesagt. Das darfst du mich nicht fragen, das musste jemanden fragen, der es dann einsetzt. Ich habe hier nur die Möglichkeiten aufgezählt. Ich möchte nicht in religiöse Kriege verwickelt werden. Die Frage RPM unter DPKG ist schon religiös genug. Ich wollte hier einen Überblick zeigen. Es ist... Debian Ubuntu, weiß ich, ist die, obwohl sie miteinander arbeiten, ist da teilweise eine ziemliche interne Reibereien da, aus verschiedensten Gründen. Aber was man jetzt dann einsetzen möchte, sei dahingestellt. Ubuntu hat einen einzigen Vorteil, den ich sehe, von der Enterprise-Sicht her. Ubuntu sagt, wir geben so lange Support. Ich weiß, es ist Zeitraum X. Debian sagt, wenn wir die neue Version rauskriegen, hast du noch ein Jahr lang extra Zeit. Das ist aber nicht, das kann ich meinem Chef nicht sagen. Ja, wann müssen wir denn planen, wann wir dann wieder irgendwelche Updates einspielen müssen, weil das muss ja auch geplant werden und getestet werden. Das ist dann ein Jahr lang, ich kann es in ein Jahr bevor was machen müssen, kann ich dir sagen, weil dann ist die neue Version rausgekommen. Das ist halt so eine Geschichte, die halt ungeschickt ist. Bei Ubuntu weiß ich halt, es sind 5 Jahre, in 5 Jahren muss ich mich wieder drum kümmern. Das ist so der einzigste Unterschied, den ich so im Großen und Ganzen sehe. Ansonsten sind die meisten Unterschiede einfach nur persönlicher Geschmack, den manchen Leuten mit einem religiösen Eifer vertreten. Sonst noch Fragen? Ja. Ja, also es gibt, die Frage war, wie sieht's aus, also Oracle macht es, aber wie sieht's aus mit anderen Softwareherstellern, die eben für Enterprise-Distribution-Software bauen? Habe ich das richtig verstanden? Es gibt dann, also die werden dann normalerweise ISVs genannt oder ISVs, das sind Independent Software Vendors, also unabhängige Softwarehersteller, die eben Software bauen und dann eben entsprechend entweder für eine Distribution bauen oder wenigstens oder sogar den Schritt weiter dann zertifiziert sind, dass sie dann entsprechend funktionieren. Das funktioniert eigentlich bei vielen Distributionen. Man kann also wirklich gucken, wenn man irgendwelche Softwarepakete hat, die kommerziell angeboten werden. Man findet eigentlich immer, so die drei sind immer dabei. Das ist fast immer Debian. Wobei die meisten Pakete, sind wir ehrlich, die meisten Debian-Pakete funktionieren auch unter Ubuntu im Normalfall. Das ist dann fast immer Red Hat. Einfach weil sie gerade in den USA sehr groß sind und auch weltweit sehr verbreitet sind. Und dann in vielen Fällen hat man auch noch SUSE Novell mit dabei. Also diese drei Enterprise-Distributionen werden, wenn man es so sieht, sehr häufig auch entsprechend unterstützt. Ubuntu zum Beispiel sagt, Oracle zum Beispiel sagt, Red Hat und SUSE. Es gibt aber auch andere, die dann zum Beispiel nur sagen, wir machen es nur unter Debian. Das ist halt immer entsprechend unterschiedlich. Ach so, Hardware oder? Also Zertifizierung, Software-Zertifizierung. Bietet Debian natürlich nicht an, weil da steht einfach keine kommerzielle Firma hinten dran, die so etwas machen könnte. Ich weiß nicht, Ubuntu, ob Ubuntu sowas macht, also Canonical das macht. habe ich noch nichts gesehen. Also Suse und Rettet haben das natürlich. Bei Suse ist es nicht ganz so stark verbreitet, weil für Novel das Ganze, so wie mir es scheint, Suse halt, naja, wir machen das schon, aber es ist halt hauptsächlich darum, unser Netwert zu verkaufen. Das sieht man immer stärker. Das ist die Grundlage für NetWare und darauf bauen wir es auf. Bei Red Hat ist es relativ stark. Da gibt es also zum sogar irgendwie Red Hat Marketplace oder sowas, wo also man direkt für Red Hat vorgefertigte und zertifizierte Software entsprechend kaufen kann. Okay. Die Frage war, eine Enterprise-Distribution, die sich auf Virtualisierung spezialisiert hat, da kann ich dir sagen, alle. Also wenn du sie fragst, sowohl SUSE als auch Red Hat, Virtualisierung ist das große Thema. Klar, ist im Moment total in. Debian hat es auch drin, Ubuntu natürlich auch. Ich meine, Xen haben sie alle drin. Spezialisiert, so in dem Sinne, haben sich alle und keine, weil sie benutzen natürlich alle Virtualisierung. Es wird auch, ich sehe es halt immer von der Schulungsseite her, wird es eben auch entsprechend angeboten. Da wird also dann entsprechend auch extra Kurse oder ist ein Bestandteil der Kurse. Aber es ist halt eher, was heißt spezialisiert? Es wird halt überall entsprechend mitgeliefert. Aber jetzt, dass man sagt, spezialisiert, weil Spezialisierung würde ja bedeuten, wir machen vor allem das und das andere ausdrücken lassen ist nicht mehr so wichtiger, das würde ich nicht so sehen, aber es ist schon so, alle springen natürlich im Moment auch auf diesen Virtualisierungszug auf. Ist klar. Führend, wenn man es jetzt von der zeitlichen Abstand her sieht, war es eben SUSE. Die haben halt das Problem gehabt, sie haben es halt relativ früh rausgebracht. Im Moment ist so der Stand, gerade SUSE, Debian und Red Hat haben sogar ziemlich denselben Stand, was Xen angeht. Also da sind die Xen-Versionen, sind alle Xen 3.1. Die Unterschiede sind da im Moment relativ gering, es kommt eh alles von Xen, also von Xen Source beziehungsweise, da ist jetzt im Moment nicht so ganz klar, wie es da jetzt entsprechend weitergeht, nachdem Xen Source von Citrix gekauft wurde. Also ich selber habe zu Hause bei mir ein CentOS-System, das Virtualisierung macht, und ein SUSE-System, das Virtualisierung macht. Sind ein paar kleine Unterschiede drin. Die einen stehen lieber auf Textkonfigurationsdateien, das ist Red Hat. Auch Debian macht das so. Bei Novel, dann benutzen lieber die XenDB. Da ist es also, die benutzen lieber die interne Datenbank dafür. Ein bisschen anders da in der Verwaltung, aber im Grunde genommen selbe in grün. Also es ist wirklich, die Unterschiede sind da nicht so sehr groß. Insgesamt muss man sagen, dass die Unterschiede zwischen den Enterprise-Distributionen, was an Software drin ist, gar nicht so groß ist, weil sie auch meistens zur selben Zeit rauskommen. Pi mal Daumen. So in einem halben Jahr Abstand kommen eigentlich ganze Enterprise-Distributionen raus. Die kommerziellen Enterprise-Distributionen, also SUSE, Red Hat, Debian kommt raus, wenn es fertig ist, das wissen wir alle. Und Ubuntu, die versuchen auch, diesen Zwei-Jahres-Zyklus einzuhalten. Das ist auch so, eineinhalb, Zwei-Jahres-Zyklus ist auch das, was Novel und Red Hat entsprechend anvisiert. Ubuntu ist also in dem Fall, wenn man es gegenüber Debian, Ubuntu ist einfach mehr in diese Enterprise-Geschichte durch den kommerziellen Hintergrund auch mitgedrückt. Einfach, dass man gesagt hat, okay, wir wollen jetzt eben regelmäßig die Updates rausbringen und die haben halt auch, ich sag mal, ein Marketing hinten dran, die sagen, hey, jetzt müssen wir aber mal machen, weil wir wollen ja alle zwei Jahre eine neue Fassung rausbringen, wo Debian dann sagt, nee, wir haben dann noch das eine gefunden oder das passt noch nicht oder wir haben diese folgenden Bugs noch gefunden und das ist jetzt der Grund, warum wir es verschieben. Was halt bei kommerziellen Firmen meistens, wo dann eher gesagt wird, nee, das bringen wir jetzt raus, das fixen wir später. Einfach weil da Marketing hinten dran steht. Und Solaris, also wie gesagt, deswegen habe ich auch extra gesagt, Entschuldigung. Die Frage war, Open Solaris, wie passt das hier entsprechend mit rein? Also ich habe jetzt gesagt, das ist Linux, weil ansonsten kommt dann die nächste Frage nach. Open Solaris kommt dann noch HPX, AX. Okay, Erix, jetzt lassen wir mal draußen, es ist tot, aber die kommen dann halt auch noch mit dazu. Open Solaris muss man halt sehen, ist eigentlich eher wie Fedora, wo man sagt, wir haben ständig irgendwelche neuen Fassungen. Solaris ist natürlich immer noch eine relativ starke Marktbasis. die aber von Linux doch einigermaßen aufgefressen wurde. Also man hat wirklich so in den letzten 5 Jahren viel Solaris nach Linux-Portierungen gesehen, einfach weil es dann doch relativ einfach ist. Ich meine, von einem Linux zum anderen Linux wechseln ist nicht so schwierig wie auf was vollkommen Fremdes wie Windows. Aber das ist immer noch ein relativ starker Markt. Also ich weiß, gerade so bei Banken und so weiter, die reden über Software nicht für zwei, was die in den nächsten 2 Jahren machen, weil das ist eh schon klar. Also die gucken dann eher so im 10-Jahres-Bereich. Und da ist halt einfach Solaris, auch was Supportzeiten angeht, einfach noch eine ganz andere Kategorie. Also da kommen auch die 7 Jahre von Red Hat noch nicht dran. Dazu ist natürlich auch bei Solaris so, die sind zum Beispiel schon von vornherein rangegangen, was Linux nicht gemacht hat. Die haben gesagt, unsere API ist fest, also du kannst die Treiber von vor zwei Versionen alt, kannst du heute noch in den meisten Fällen einspielen. Solche Sachen, die einfach bei Linux eben nicht funktionieren. Also Solaris möchte ich hier eigentlich gar nicht mit vergleichen, weil es halt wirklich noch eine andere Liga. Da muss man halt sagen, da hat Debian einfach das Problem, einfach weil keine Firma hinten dran steht. Und Firmen können halt mit einer Non-Profit-Organisation verhandelt sich so schlecht, weil da gibt's gar kein Legal-Team, was man sich dann mit meinem Legal-Team treffen kann, um die Verhandlungen zu führen. Die gibt's da einfach gar nicht. Deswegen ist da Debian immer so ein bisschen das Problem. Debian hat halt einfach den guten Ruf der Stabilität und der Wartbarkeit, weswegen viele Enterprise oder viele Hersteller versuchen es trotzdem oder teilweise mit unterstützen. Aber da ist natürlich klar, dass gerade was Drittanbieter angeht und Zertifizierungen angeht, ganz klar SUSE und Red Hat entsprechend vorne dran sind. Wer jetzt da größer ist, es kommt immer darauf an, man kennt es immer sehr schön erkennen, ist es eine amerikanische Firma oder ist es eine europäische Firma? Die europäischen Firmen gucken immer, dass sie auch Novel auf jeden Fall noch mit drin haben. Teilweise sogar etwas, was ich hier nicht mit reingenommen habe, nämlich Mandriva. Mandriva hat nur einfach für mich im Moment das Problem, ich habe versucht, Informationen über Mandriva zu bekommen. So, wie lange supporten sie denn ihre Enterprise-Fassung? Nichts gefunden. Die Webseite ist auch, die letzte Nachricht ist von Mitte letzten Jahres. Das sieht einfach schlecht aus bei einer Enterprise-Distribution, deswegen ist es bei mir rausgefallen. Aber die Europäischen oder auch die Asiaten gucken da eher mal, wird es auch noch von Novel und so weiter unterstützt. Gerade wenn es amerikanische Firmen sind, die Amerikaner sind halt sehr Red Hat zentriert, bei denen ist es also teilweise so, dass Linux und Red Hat eigentlich ja dasselbe ist. Etwas, was man so vor 6, 7 Jahren auch in Deutschland hatte, als Linux so gerade gekommen ist, da war in Deutschland, ja, ich habe Linux 10 oder damals Linux 7.2, sie meinten eigentlich SUSE 7.2 und das passiert einem heute in den USA immer noch, weil ich habe jetzt Linux 5, wenn wirklich meinten sie Red Hat 5. Es ist halt in den USA noch sehr stark, dieser Zentrierung auf Red Hat. Und da ist natürlich bei vielen amerikanischen Firmen so, dass die halt sagen, ja, Red Hat, das ist mir egal. Es gibt aber auch einige Firmen, die sagen, nee, Red Hat, die sind mir zu groß, mit denen, keine Ahnung, mit denen rede ich nicht gerne, die dann zum Beispiel nur mit SUSE arbeiten. Alles da. Also das ist schwierig zu sagen, welcher da jetzt größer ist oder kleiner. Aber so, man sieht schon, Novel Red Hat ist da, was zertifizierte Software angeht, einfach die beiden großen. Und da muss man dann gucken, welcher jetzt größer oder kleiner ist. Das kommt immer auch auf die Anwendung drauf an.
Ja, noch Fragen bitte?
Keine Fragen mehr?
Keine.
Hier vorne?
Ganz oben bitte.
Ganz oben. Sorry, habe ich akustisch nicht gehört. Über die Sicherheit. Also die Frage war dann, wie sieht es aus mit Sicherheitsframeworks wie ARM oder SE Linux? Erstens, ist es bei Debian schwierig, weil sie beides haben und beides nicht wirklich von vornherein wirklich vorgefertigt und vorgefertigt benutzbar konfiguriert haben. SUSE steht halt auf AppArmor, da sehe ich so ein bisschen das Problem, dass AppArmor einfach, sie haben ihre AppArmor-Entwickler gekickt, was meiner Meinung nach einfach saudumme Idee war. Ich meine, das zentrale Sicherheitsframework und das Entwicklungsteam, was das entwickelt hat, wurde einfach gekickt. Das kann man natürlich jetzt sagen, naja, SUSE meint halt, wir sind jetzt hier fertig, wir brauchen sie nicht mehr. Ich fand es trotzdem sehr seltsam. Red Hat, beziehungsweise damit natürlich auch CentOS, steht dann auf SE Linux. SE Linux steht ein bisschen so im Ruf, relativ komplex zu sein. Meiner Meinung nach hat sich das, war das wirklich so, mit RHEL 4 bzw. CentOS 4 war es wirklich kompliziert und schwer benutzbar. Das ist inzwischen eigentlich deutlich besser geworden, aber naja, wenn man erstmal einen Ruf hat, dann ist der erstmal da und den wieder loszuwerden ist nicht so ganz einfach. Insgesamt aber muss man sagen, Sicherheitsupdates kommen von allen. Ob man jetzt noch diese zusätzliche Stufe wie AppArmor oder SE Linux entsprechend haben möchte, sei dahingestellt. Aber wenn man natürlich sagt, ich brauche ein hochsicheres System, kommt man im Moment eigentlich meiner Meinung nach an Red Hat CentOS nicht dran vorbei, weil AppArmor von Novell ist standardmäßig nicht aktiviert. Das bedeutet, man muss es immer selber konfigurieren. Wohingegen ist SE Linux bei CentOS und Red Hat einfach schon vorkonfiguriert ist. Die meisten Sachen sind also entsprechend schon drin. Und der Vorteil von SE Linux ist auch noch, dass man sehr viel mehr machen kann, als nur so ein Compartment aufzubauen, wo man sagt, der soll da jetzt nicht raus dürfen. Mit RHEL 5 bzw. CentOS 5 ist es jetzt möglich, Root einzuschränken. Eine der ersten Linux-Fassungen, die auch die entsprechenden Sicherheitszertifizierungen geschafft haben, weil einfach man jetzt sagen kann, du bist Root, nein, du darfst in das Heimatverzeichnis nicht mehr reingehen. Ja, du darfst sonst alles machen, du bist weiterhin Root, aber nein, du darfst die SE-Linux-Einstellung nicht ändern und nein, du darfst nicht ins Heimatverzeichnis reingehen. Wenn du das machen möchtest, dann brauchst du dafür entsprechend nicht die Root-Rechte, sondern die Sicherheitsrechte. Das sind also so, was im Moment, was Sicherheit angeht, so die Sachen, so wie ich sie jetzt im Moment sehe.